herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside In, dem offiziellen Tennis-Podcast vom ÖTV. Heute zu Gast Schiedsrichterin Eva Rungaldier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside In, dem offiziellen Tennis-Podcast vom ÖTV. Heute sind wir in der Südstadt bei der ÖTV Challenger Series und heute ist die Eva zu Gast. Hi Eva.
Hallo, freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gut, danke.
Ja, Eva, magst du dich vielleicht gleich am Anfang kurz vorstellen? Du kommst gerade direkt aus Luxemburg, bist erst heute in der Früh gelandet. Mhm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Gerne.
Das ist nicht selbstverständlich. Magst du dich vielleicht selber kurz vorstellen, was du machst und wer du bist?
Ja, gerne. Mein Name ist Eva Rungaldier, bin Schiedsrichterin, Stuhlschiedsrichterin und ÖTV-Oberschiedsrichterin und ja, mache das eigentlich seit 2008. Habe begonnen beim Turnier in Bad Gastein als Linienrichter. Zuerst das erste Jahr als Ballkind und war halt dann schon eines von den älteren Ballkindern und wollte es unbedingt ausprobieren auf der Linie. Und hatte dann das Glück, dass meine Nachbarin für die Ballkinder in Bad Gastein verantwortlich war und dort mit dem Chief gesprochen hat. Also Chief of Officials ist der, der sich um die Linienrichter, Schiedsrichter und alle kümmert, dass das ein bisschen eine Ordnung hat. Also der koordiniert dann, wie viele Linienrichter am Platz gehen und wer auf welche Linie geht und teilt auch teilweise die Matches ein, welcher Schiedsrichter was macht. Und genau, der hat dann gesagt, damals war es auch noch so, dass Kitzbühel und Bad Gastein gleichzeitig waren und wir zu wenig Leute hatten und dann so, ja, komm, probier mal. Und war dann auf Anhieb gleich beim ersten Turnier im Finale als Linienrichter.
Wow. Mhm. Und hast du da auch gleich eine Einschulung davor gehabt oder war...
Ich bin so 10 Minuten vom ersten Einsatz eingeschult worden. Also was ich machen muss, wenn der Ball out ist, was ich mache, wenn der Ball gut ist und wo ich stehen muss. Und ja, war recht spannend und am Anfang war es so ein bisschen kompliziert, aber man gewohnt sich dran und im Laufe der Woche wird man eigentlich dann besser und besser.
Ja, was ist denn da so kompliziert? Also
man fängt eigentlich als Linienrichter auf einer Longline an. Und es kommt dann halt darauf an, ob 5 Linienrichter oder 7 Linienrichter am Platz sind. Bei 5 Linienrichtern muss man durchs Netz durchschauen. Also die ganze Longline so quasi beurteilen, ob der Ball in oder aus ist.
Also auf der Seite, wo man steht und auf der anderen Seite?
Mhm. Bei 5, das ist ziemlich anstrengend. Und bei 7 halt nur auf seiner Seite des Netzes plus Center Surf. Und bei 5 ist es halt auch so, man muss den Aufschlag durchs Netz rufen oder eben wenn der Aufschlag auf deine Seite kommt, musst du Center Surf rufen und dich dann in die richtige Richtung bewegen, dass du nicht mit dem anderen Linienrichter auf der gleichen Linie stehst, sondern dass beide durchs Netz schauen.
Okay, ist ein bisschen kompliziert jetzt. Aber was ist ein Center Surf? Ist der Aufschlag durch die Mitte?
Genau, ist der Aufschlag durch die Mitte.
Und das heißt, da stehst du quasi in der Mitte und dann gehst du nachher auf deine Seite, wo du vorher warst, also wieder nach außen.
Ja, entweder du gehst auf, also bei uns heißt das Far Sideline und Near Sideline. Die Near Sideline ist die, die näher beim Schiedsrichterstuhl ist und die Far Sideline ist die, die weiter weg ist. Okay. Und je nachdem, ob der jetzt von der Einstand oder von der Vorteilseite aufschlägt, musst du dich dann entsprechend dorthin bewegen.
Okay.
Klingt komplizierter, als es ist.
Ja, und ist dir das dann schwer gefallen, gleich am Anfang, dass du dich dann so lange konzentrierst? Weil wie lange steht man da am Platz? Also wie oft wechseln die?
Das kommt total drauf an. Normalerweise ist es immer so 45 Minuten, eine Stunde. Und je nachdem, wie viele Linienrichter halt da sind, dann sind es halt eine halbe Stunde Pause, eine Stunde Pause. Oder die schwierigsten Rotations sind, wenn 3 Linienrichter-Teams für 2 Plätze eingeteilt sind, dann sind es zum Beispiel eine Stunde 20 am Platz und 40 Minuten Pause. Also Konzentration ist da schon sehr gefragt. Und man muss auch die Pausen dazwischen gut nutzen, um runterzukommen, relaxen und dann in der nächsten Session wieder voll konzentriert zu sein.
Hast du da irgendwelche besonderen Rituale, die du da machst? Oder wie kommt man da am besten runter?
Puh, es ist ganz schwierig zu sagen. Es hängt auch oft mit den Kollegen zusammen. Einfach außerhalb vom Platz gute Kommunikation, Spaß haben, reden oder mal, ja, okay, jetzt brauche ich mal eine Session für mich und setze mich irgendwo in die Ecke. Also es ist total unterschiedlich. Wasser trinken ist immer gut. Wenn es lange Tage sind, Kaffee hilft zwischendurch, aber ja.
Und wie machen das? Also wie macht man das als Schiedsrichterin oder auch als Linienrichterin, wenn man dann nur 40 Minuten Pause hat und dann steht man wieder 1 Stunde 20 am Platz, wenn man dann plötzlich aufs Klo muss?
Da hast du 40 Minuten Pause.
Und dann musst du halt schauen, dass du das so einteilst.
Genau, das
Und
ist Einteilungssache,
weil es
genau.
ist ja keine Option, dass man dann zwischendurch kurz rausgeht, oder?
Also wenn es gar nicht mehr geht, schon, aber
Es kommt nicht vor.
sollte nicht vorkommen.
Okay. Okay. Wie war denn dann ein weiterer Weg? Du hast angefangen in Bad Gastein als Linienrichterin und bist jetzt zufällig reingerutscht, sag ich mal, oder wolltest du das unbedingt machen?
Zufällig. Also bei mir war das reiner Zufall. Also mir hat das dann Spaß gemacht. Dann bin ich das Jahr drauf wieder nach Bad Gastein gefahren. Dann haben wir einen Challenger in Salzburg gehabt, Indoors. Dann Kitzbühel, das eine Jahr, wo der Challenger war. Und dann ist das halt immer irgendwie so weitergegangen, bis ich dann 2012 das erste Mal im Ausland war als Linienrichter in Stuttgart. Und habe dann eben den Landesverband Schiedsrichter gemacht, 2 Jahre drauf in der ÖTV-Chair-Empire. Habe dann früher geschiedst, ganz unterschiedlich, Bundesliga, Rollstuhltennis, Junioren, bis dann irgendwann zu meinem ersten, damals nur Future eingeladen worden bin und habe dann dort zum Schiedsen angefangen und bin dann da das erste Mal mehr oder weniger von wem evaluiert worden, habe Tipps bekommen, was ich besser machen kann, weil am Anfang fühlt man sich da oben ziemlich überfordert, um ehrlich zu sein. Ja, aber ich glaube, da geht es jedem gleich. Man spielt wahrscheinlich selber Tennis, weiß, wie das Ganze abläuft. Das ist immer ein guter Anhaltspunkt. Ja, man findet sich dann da oben irgendwie zurecht. Ich habe noch mit Scorecard am Anfang geschiedet, dann sind langsam auf internationaler Ebene diese PDAs kommen mit einer Scoring-App und dann ist Live-Scoring kommen und das hat sich halt dann irgendwie so weiterentwickelt. Und wie ich dann mehr von den internationalen Turnieren gehabt habe, hat der ÖTV oder unser Head of Officiating dann gefragt, ob ich nicht zum White Badge fahren will. Das ist die erste internationale Ebene für Stuhlschiedsrichter, aber für Referees. Und ich war dann in Bukarest 2015 und war bei der Level 2 School und habe diese bestanden. Das ist, ja, man macht halt da Regelkunde und schießt dann auch 2 Matches oder ein Match und genau, wird dann bewertet und am Schluss gibt es einen Test und dann weiß man, ob man das Ganze bestanden hat oder nicht, und zum Glück habe ich bestanden. Und dann habe ich halt weiter auf internationaler Ebene geschiedet, habe dann mal in der Quali in Linz geschiedet und dann WTA, also als White Badge war das damals schon große Sache. Und mir hat das eigentlich dann wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann haben wir halt gedacht, naja, so die nächste Ebene war schon irgendwie nur so erstrebenswert, oder das wollte ich eigentlich gern machen, nur größere Turniere schießen. Und habe dann 2008 bin ich dann von den internationalen Organisationen für die Level 3 Schule, also vom ÖTV vorgeschlagen worden und dann für die Level 3 Schule, eine Bronze-Badge-Schule angenommen worden und habe das dann halt so quasi gemacht und bestanden. Die war dann halt um einiges schwieriger, weil man die ganzen unterschiedlichen Regeln für die ganzen unterschiedlichen Circuits lernen muss. Und da gibt es doch große Unterschiede teilweise. Und ja, aber es hat Spaß gemacht und ich war wahnsinnig froh, dass ich bestanden habe.
Gratuliere an dieser Stelle.
Danke.
Kannst du uns das vielleicht kurz erklären für alle, die noch nie was mit diesen Patches zu tun hatten, die das gerade das erste Mal hören, wie das so läuft oder was das genau ist, was das für Ausbildungen sind und was man da vielleicht für Prüfungen hat?
Ja, gerne. Zuerst macht man in Österreich den Landesverbandsschiedsrichter. Da wendet man sich an den jeweiligen Schiedsrichterreferenten im Landesverband, meldet sich für einen Kurs an, fragt man nach, wann der Kurs ist. In der Regel dauert der am Wochenende. Da macht man halt mal Regelkunde, schnuppert da mal hinein. Auf Landesverbandsebene ist das Ganze relativ simpel gehalten, würde ich sagen, weil man sich noch nicht spezifizieren muss. Man macht so quasi Oberschiedsrichter, Stutschiedsrichter und alles so ein bisschen, ja, Landesliga-Einsätze als Oberschiedsrichter oder Jugendturniere als Stuhlschiedsrichter oder Rollstuhlturniere als Stuhlschiedsrichter. Also das ist noch nicht so spezifiziert, man schnuppert da halt so quasi hinein. Danach in Österreich wird man vom jeweiligen Landesverband zum ÖTV Chair-Umpire oder Oberschiedsrichterkurs geschickt. Man kann auch beides gleichzeitig machen. Ich habe beides getrennt voneinander gemacht, einfach weil mir damals die Chair-Umpire-Ausbildung wichtiger war. Genau, und das ist eigentlich dann schon auch die Vorbereitung auf das erste internationale Level. Man hat da einen 4D-Kurs, wenn ich mich richtig erinnere. Die Regelkunde, wenn man den Chair-Umpire macht, schießt man am Nachmittag ein Match. Wenn man den Referee macht, geht man mit in die Halle, schaut, wie das Ganze abläuft, schaut die Chair-Umpire mal zu, wie das Ganze abläuft, weil in der Regel muss man als Referee einen Chair-Umpire beurteilen, also ob das Ganze richtig abläuft, was er besser machen kann, was schon gut läuft. Und es ist auch immer ganz wichtig, dass man positives Feedback kriegt, nicht nur immer das machst du falsch und das machst du falsch. Das hilft einem weiter, wenn einmal gesagt wird, okay, du machst es gut, aber da kannst du noch die ein bisschen verbessern.
Also es gibt immer den Stuhlschiedsrichter oder Stuhlschiedsrichterin und dann gibt es einen Referee,
genau,
der draußen sitzt quasi und das Ganze dann beurteilt.
Nicht nur beurteilt, sondern er schaut da, dass alles korrekt abläuft, dass die Spieler rechtzeitig am Platz sind, falls irgendeine Diskussion gibt, kann der einschreiten, wenn er am Platz gerufen wird. Oder bei Jugendturnieren ist der Referee ganz wichtig, weil der macht zusammen in Österreich mit dem Turnierleiter die Auslosung. Spielpläne erstellen ist auch Aufgabe vom Referee.
Und was braucht man dann, um international? Also wir reden jetzt eigentlich allgemein, also wir reden jetzt nur vom Schiedsrichter sein, also vom Stuhlschiedsrichter, oder das hat jetzt gar nichts mehr mit Linienrichter zu tun, oder?
Das hat gar nichts mehr mit Linienrichter zu tun, wobei es immer gut ist, wenn man das erste oder zweite Level hat in Österreich, damit man zumindest die Grundsachen weiß. Zum Beispiel, wie hoch das Netz ist, weil man kann vom Stuhlschiedsrichter dann auf internationaler Ebene mal gefragt werden, ja, hilf mir, ich bin dran, ich muss die Singlestützen einmessen oder das Netz, misse mal das Netz nach, zum Beispiel nach dem ersten Satz. Ist gang und gäbe auf Grand Slams oder beim Davis Cup oder beim Billie Jean King Cup, dass einfach der Servicelinienrichter nach dem Netz hingeht und das Netz nachmisst, ob das alles korrekt ist.
Und was würdest du speziell jetzt jungen Leuten raten, die sagen, das interessiert mich schon länger, ich will eigentlich wissen, wie kann ich da als Linienrichterin und wie kann ich dann vielleicht als Endziel sogar auf dem Schiedsrichterstuhl sitzen und das selber machen? Wie sieht da ein möglicher Weg aus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir dringend Nachwuchs suchen momentan in Österreich. Es ist eine sehr attraktive Sache, um im Tennis involviert zu bleiben, wenn man zum Beispiel selber nicht mehr Turniere spielen kann oder will und trotzdem irgendwas im Tennis machen will oder auch, wenn man sich dafür einfach interessiert oder selber einfach gerne als Laie Tennis gespielt hat oder spielt, aber trotzdem irgendwie dabei sein will auf internationaler Ebene oder auf nationaler Ebene. Es gibt ja zig Varianten, was man machen kann. Also es muss jetzt nicht jeder Stuhlschiedsrichter werden und es muss nicht jeder Oberschiedsrichter werden, kann auch Linienrichter sein. Aber ich würde jedem empfehlen, wenn er Interesse hat, sich an den jeweiligen Landesverbandsreferenten zu wenden. Die E-Mail-Adressen, Telefonnummern findet man dann auf der jeweiligen Homepage vom Landesverband. Einfach den Schiedsrichterreferenten kontaktieren, fragen, wann der nächste Kurs ist, wann man das machen kann. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, um einfach ein Gefühl für Tennisregeln zu haben und auch zu wissen, ja, worauf kommt es eigentlich an. Und das hilft dann sehr weiter. Ich habe einen sehr unkonventionellen Weg eingeschlagen, einfach weil sich das damals so ergeben hat.
Aber es kann sehr weit gehen.
Es kann sehr weit gehen, ja.
Du hast ja schon richtig viel erlebt und warst echt schon auf der ganzen Welt unterwegs, oder? Überall, wo Tennis gespielt wird, warst du schon.
Ja, doch.
Und auch bei allen Grand Slams warst du dabei und sogar bei Olympischen Spielen. Wie ist das vom Feeling, also jetzt bei Grand Slams da am Platz zu stehen?
Ja, es ist sehr was Spezielles. Vor allem Grand Slams sind bei den Herren immer oder mögliche Fünfsatz-Matches. Es hat ganz eine andere Spannung teilweise. Also ein anderes Turnier, geht über 2 Wochen. Es ist, die Anlagen sind teilweise riesig, also man braucht oft von dem Raum, wo wir untergebracht sind, bis zum Platz auf 10 Minuten. Und dann wird die Pause halt sehr kurz dazwischen, aber es ist AFS Stadium, volles Stadion war schon ein cooles Erlebnis. Oder auch Olympiafinale in Rio, Herrenfinale. War ein sehr cooles Erlebnis, da dabei sein zu dürfen. Und jeder Grand Slam hat halt seine Eigenart und sein Spezielles. Und ich möchte es ehrlich gesagt nicht missen.
Das glaube ich. Und braucht es da Mut, dass man dann so laut ausschreit, zum Beispiel als Linienrichterin? Oder ist man dann eh so im Fokus, dass also kein Thema ist?
Man ist im Fokus und es ist doch auch Training. Also, ich glaube, am Anfang ist jeder irgendwie zu leise und es gibt eigentlich kein zu laut. Es kommt irgendwie alles mit der Technik, wie der Ruf kommt. Und auch, ja, es gibt halt einen bestimmten Bewegungsablauf, wie dann dieses Out-Signal zu machen ist oder Gut-Signal. Oder wenn man mal einen Fehler gemacht hat, dann schreibt man Correction, aber... Ja, es wird dann irgendwann automatisiert und ja, es ist trotzdem immer wieder Nervenkitzel und Spannung, wenn der Ball oft mit 200 km/h auf die Gerade zukommt und du musst den sägen, dann musst du entscheiden und dann sollst du ihn noch wegducken, damit du nicht getroffen wirst. Also.
Das klingt sehr stressig.
Ja, aber es macht auch Spaß. Es ist meist direkt am Platz. Hat oft den besten Sitz oder den besten Stand, ist involviert, voll konzentriert und eigentlich sehr nah dran am Geschehen.
Hast du so Lieblingsmomente, die dir so spontan einfallen, wo du sagst, das war was ganz was Besonderes?
Ja, Rio-Finale, Herrenfinale war doch sehr speziell, sehr besonders. Ja. Es war eigentlich mein erstes großes Turnier und dann habe ich es dort gleich ins Finale geschafft und ja, Stimmung war Wahnsinn und super cooles Match und ja, es war einfach nur schön am Platz zu stehen und dabei zu sein und Entscheidungen zu treffen.
Und braucht man auch eine dicke Haut als Schiedsrichterin, dass man auch, weil man einiges einstecken muss vielleicht auch?
Doch, ja, also, aber die bekommt man auch mit der Zeit. Also am Anfang ist das alles normal, wenn man ja, Situationen hat, die man irgendwie ja, vielleicht auch persönlich nimmt, aber man wird besser mit der Zeit und man gewöhnt sich an Situationen. Also man lernt mit dem Prozess und jedes Match, das man mehr macht, ist ein Prozess des Lernens und Das ist eigentlich ganz spannend daran, weil man weiß ja nie, was am Tennisplatz passieren wird. Also,
das stimmt.
Das ist, bei Fußball weiß man zum Beispiel, dass das nach 90 Minuten plus Nachspielzeit vorbei ist, aber am Tennis, das ist alles möglich.
Ah, ist alles möglich, von
ist
jedem
alles
Punkt.
Möglich.
Man weiß nie, wenn der Aufschlag ist, was als nächstes passiert.
Keine
ja.
Ahnung.
Aber das macht den Sport doch so cool.
Ja, das macht es extrem spannend.
Ja.
Man weiß eigentlich nie, auf was man sich einstellen muss. Und das ist halt auch Spontanität und Flexibilität, trotzdem konzentriert und fokussiert zu bleiben und trotzdem seine Gelassenheit zu bewahren. Das macht eigentlich diesen Beruf als Stuhlschiedsrichter sehr spannend. Und auch als Linienrichter, weil man ist halt live dabei, ist selber involviert, indem man Entscheidungen trifft und das macht es einfach extrem spannend.
Ja, und auch die ganze Tennisszene befindet sich ja auch in einem Wandel. Du hast mir im Vorgespräch erzählt von einer richtig coolen Kampagne, die jetzt gerade stattfindet, wo du auch involviert bist. Die heißt Advantage All, ist von der ITF. Und das Ziel ist, Frauen zu fördern und mehr Frauen in den Tennissport zu bekommen und dafür Gleichberechtigung zu sorgen,
genau.
Oder?
Es ist eine Initiative von der ITF für Gender Equality, also Gleichberechtigung im Sport, und zwar in allen Bereichen im Tennis. Da geht es jetzt nicht nur ums Officiating, da geht es auch ums Coaching, da geht es um die Spielerinnen. Das ist halt ja, ein sagen wir, Package von der ITF, um Frauen im Sport zu fördern. Im Officiating ist der Startschuss vor 3 Jahren ungefähr gefallen, mit einem Workshop beim damals nur Fed Cup-Finale in Prag, wo eine Kollegin und ich aus Österreich eingeladen worden sind, um ein bisschen unsere Geschichte zu erzählen und eben auch, wie man das Ganze für Frauen attraktiver gestalten kann. Derzeit sind weltweit nur 22% aller zertifizierten Officials Frauen und das ist eben der Grund, warum man das ändern will, Frauen zu fördern, Frauen gleiche Chancen zu ermöglichen. Und für die ITF gibt es da 3 Botschafterinnen, die sich um alle Nationen weltweit kümmern. Und dann gibt es halt in Österreich, das ist meine Person jeweils, oder pro Land gibt es dann noch eine Botschafterin, die sich dann auf nationaler Ebene um das kümmert. Und bei uns soll der Startschuss demnächst fallen, mit Workshops für Frauen, die interessiert sind, aber auch für Frauen, die zum Beispiel den Landesverband Schiedsrichter schon gemacht haben, um eben das Ganze attraktiver zu machen, um sie mehr zu involvieren, zu sagen, welche für Möglichkeiten oder Chancen gibt es. Weil es muss nicht jeder Stuhlschiedsrichter werden, es muss nicht jeder Referee werden. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Man kann auch Linienrichter bleiben, man kann einfach gern irgendwie in das Ganze involviert sein und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Und man muss aber sagen, also ich war die erste in Österreich, die als Frau jemals diese Bronze-Badge-Schule bestanden hat. Und aber mittlerweile sind auf White-Badge-Level haben wir 4 Frauen, also wir sind insgesamt zu 5 mittlerweile bei den Stuhlschiedsrichtern von insgesamt 15. Also sagen wir mal so, wir schlagen gerade irgendwie den internationalen
cool.
Wert. Dafür haben wir keine weiblichen Refs und keine weiblichen Chiefs. Also muss man das dann auch wieder in Relation sehen. Aber doch, es hat sich in den letzten Jahren einiges getan auf der Ebene und ich bin da eigentlich sehr froh drüber. Früher war es doch ein bisschen so, dass ich oft die Einzige war auf einem Turnier oder ja, man lernt halt viel mit Männern auch umzugehen.
Was glaubst du, sind denn so Schritte, die jetzt auch international passieren müssen, dass es noch attraktiver wird?
Ich glaube, dass einfach viele eine Scheu haben davor, dass das oft auch so ist, ja, wenn was schief läuft, ist es glaube ich bei Frauen eher so, dass sie das mehr trifft oder dass sie höhere Ansprüche teilweise an sich selber haben und dass Männer das halt einmal schnell abschütteln und sagen, ja, okay, geht schon wieder. Ich glaube, dass das einfach ist und dass man da mit Mentoring viel machen kann, eben also das Ziel ist, dass wir nächstes Jahr ein Jugendturnier machen, wo eben gezielt junge Schiedsrichter und Frauen eingeladen werden, die dann einmal Feedback bekommen. Weil das ist oft so, dass in der Bundesliga doch ein stressiger Tag ist, dass jeder seine Matches schießt und dann halt keine Zeit ist oder selten Zeit ist für Feedback. Oder manchmal der Referee schon eher länger nicht mehr geschießt hat oder selber in der Rolle nie war als Stuhlschiedsrichter und das dann auch oft nicht nachempfinden kann oder ja, dass man da einfach diese Angst verliert, weil wir haben am Anfang alle Fehler gemacht. Also es ist keiner vom Himmel gefallen als perfekter Schulschiedsrichter. Und Dennis ist halt immer wieder für Überraschung gut. Also ja.
Okay. Ja, das klingt gut. Also einfach so an der Hand nehmen quasi und zu zeigen, dass es einfach Spaß macht und dass es alles voll schön ist. Und dass da nichts dabei ist.
Ja, vor allem ist es einen sehr sozialen Aspekt da. Also man lernt immer wieder neue Menschen kennen. So wie es bei mir war, ich habe dann 2014 mehr angefangen, auch im Ausland zu arbeiten als Linienrichter. Habe unterschiedliche Menschen, Kulturen kennengelernt und das hat das Ganze sehr attraktiv für mich gemacht. Und das ist auch der Grund, jetzt durch die Pandemie ein bisschen weniger, aber einfach die Kollegen wieder zum Treffen, dann kommt man wieder mal an einen neuen Ort, wo man noch nicht war, und dann schaut man sich wieder was an, dann lernt man neue Kultur kennen. Dann isst man dort wieder was weiß ich was, was man noch nicht kennt hat, und das macht das Ganze dann schon spannend.
Ja, extrem spannend. Das ist einfach eine, wenn man gerne reist und da voll offen dafür ist, dann ist das der ideale Weg. Und
ja,
wenn man
also
auch Dennis liebt, dann.
Bei mir war das während des Studiums halt so. Sommerferien, viel spitze in Europa halt im Sommer ab. Und ja, es war dann.
Es hat sich dann gut gefügt, oder?
Ja,
also du
konntest
dein Studium gut durchziehen und nebenbei noch der Tennisliebe nachgehen.
Genau.
Wie ist das finanziell quasi so neben dem Studium? Ist das kann man sich das vorstellen wie einen klassischen Studentenjob, wo man dann im Sommer ein bisschen Geld verdient?
Doch, ja. Also sagen wir mal so, es ist manchmal mehr, manchmal weniger. Kommt aufs Turnier drauf an, kommt aufs Land oft drauf an. Aber es ist halt viel Lebenserfahrung, auch, die man sammelt, weil man muss sich doch selber organisieren. Man organisiert großteils die Reisen selber. Ja, es ist eine Organisationsgeschichte, ganz ehrlich gesagt.
Jetzt bist du ein Riesenvorbild für viele in Österreich, weil du die Erste bist, die diesen Weg so gegangen ist und das auch die auch jetzt zum Projekt gesetzt hast, da eben ganz klar voranzugehen. Hattest du auch ein Vorbild oder hast du zurzeit auch ein Vorbild irgendwie, wo du auch gerne mal irgendwie zuschaust und dir was abschaust?
Ja, für mich ist immer Vorbild, Frauen, die diese höchste Zertifizierung haben, einfach zu beobachten, zuzuschauen. Und das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Prozess, dass, wenn man auf Turniere ist, auch die Gelegenheit nutzt, Matches von anderen Schiedsrichtern anzuschauen. Man lernt extrem viel dazu, wie sie Situationen handeln, wie die ganzen Abläufe teilweise sind, wie das Prozedere ist, wie sie mit Spielern kommunizieren und Spielerinnen. Also man kann extrem viel dazu lernen, einfach wenn man da zuschaut. Und ja, bei mir war es halt damals so, ich habe ein Riesenglück gehabt, dass in Linz damals Goldbadge-Schiedsrichterin da war, die dann zum Chief gegangen ist und gesagt hat, ja, vielleicht denkt mal drüber nach, dass da was passieren sollte. Oder dass man doch irgendwie ja, Frauen fördern sollte oder ja, die ist gut, die kann das oder so, denkt mal drüber nach. Und das war halt dann mein Riesenglück, dass irgendwie mein Talent erkannt wurde.
Das ist schön.
Und
was für Stärken quasi bringst du mit? Oder braucht man vielleicht allgemein im Schiedsrichtern, dass man da das gut macht?
Ja, Stärken sind so einen Ausgleich oder Balance zu finden zwischen Konzentration, aber trotzdem die nötige Ruhe und Gelassenheit für den Beruf mitzubringen und auf alle Eventualitäten irgendwie vorbereitet zu sein, weil, wie gesagt, man weiß nie, was passiert. Also, das ist halt Tennis. Und das ist irgendwie...
Also man muss flexibel sein.
Flexibel, spontan, sich schnell auf Situationen einstellen können, weil ja, man schießt da unterschiedlich auf unterschiedlichen Bodenbelägen. Also Sand, Hardcourt und Gras, man muss sich umstellen.
Wie sind die Unterschiede zwischen den Belägen?
Ja, es hat jeder Belag so seine gewissen Eigenheiten und auf die muss man sich einstellen. Sand, du hast eine Marke, Hardcourt halt nicht und Gras ist halt, die Saison ist sehr kurz und Gras ist halt ganz was Spezielles, würde ich sagen, weil die Spieler bewegen sich anders drauf. Die Linien sind aufgemalt mit Kreide meistens und man hat halt so einen gewissen, von der Kreide gibt es halt so ein gewisses Weiß, was hochkommt. Ja, und auf Sand ist halt, man lässt sie ein bisschen mehr Zeit, weil die Marke halt irgendwann zu sehen ist. Und das ist dann schon, ja, unterschiedlich. Auf Sand hat man zum Beispiel auch zwischen die Sätze ein bisschen mehr Zeit, weil der Platz abgezogen werden muss, weil, wenn es sehr trocken ist, gewässert werden muss, weil die Linien oft abgezogen werden oder gekehrt werden müssen. Also es hat jeder Belag so seine Eigenheiten und es ist auch spannend, auf unterschiedlichen Belägen zu schießen. Das macht das Ganze auch attraktiv und man kann auch einen Favoriten haben. Also.
Was hast du einen Favorit?
Ah, ich schieße gerne auf Gras.
Gras?
Mhm. Doch. Das ist spannend.
Hat das einen speziellen Grund? Also was ist das Besondere?
Na, Gras ist für mich irgendwie so ein Ruhepunkt. Ah, das ist so. Hardcore ist relativ laut. Es ist mein persönliches Empfinden. Und Sand, ich habe viel selber auf Sand gespielt. Das war für mich irgendwie nie so speziell. Es war normal. Ja. Mhm. Aber Gras war immer so, ja, der heilige Rasen. Und es ist extrem, vom Tennis extrem ruhig eigentlich. Also wenn der Ball aufspringt, man hört nichts. Oder fast nichts. Okay. Also das ist ganz, ganz anders, ja.
Cool. Ja, es ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes, weil das sieht man ja auch nicht oft. Es gibt es nicht oft.
Und die Saison ist sehr kurz, also meistens ein Monat.
Ja. Mhm. Wann war eigentlich für dich klar, dass du das jetzt professionell machen willst?
Puh. Also, ich habe mein Studium, das erste Studium 2016 abgeschlossen, Lehramt. Und für mich war irgendwie so klar, naja, bin ich 12 Jahre in die Schule gegangen, habe 6 Jahre studiert. Jetzt gleich wieder unterrichten gehen, das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Und habe dann gesagt, naja, wenn ich es jetzt nicht probiere oder jetzt nicht so quasi heute mal mache, was mir Spaß macht, dann habe ich für mich selber das Gefühl gehabt, ich bereue das irgendwann. Und ja, dann ist das halt irgendwie, ist irgendwie so ein bisschen ein Selbstläufer geworden. Und ja, letztes Jahr bin ich dann während der Pandemie daheim gesessen und habe mir gedacht, irgendwie geht mir was ab. Mir geht das Reisen ab, mir geht das auf Turnier sein ab, mir geht das ganze Tennis geht mir ab. Und ja, das war dann doch nochmal so, ja, eigentlich macht es doch recht viel Spaß. Aber wenn man oft viele Wochen hintereinander von daheim weg ist oder, ja, aber durch die neue Telekommunikation und Internet gibt es Mittel und Wege mit Freunden, Familie und allen anderen irgendwie in Kontakt zu bleiben. Und ich glaube, das ist jetzt viel einfacher, als das nur vor 10, 15 Jahren war.
Ja, definitiv.
Und ja, das macht es dann auch wieder, sagen wir mal so, nicht erträglicher, aber dann doch, man weiß wieder, ja, okay, wenn irgendwas ist, ich brauche eigentlich nur zum Handy oder zum Laptop greifen und ich kann dann auch mit meinen Freunden praktizieren und die haben ein sehr großes Verständnis dafür, dass ich oft halt wochenlang nicht daheim bin. Und dann sage ich, ja, okay, wir treffen uns dann wieder, wenn ich daheim bin. Und das ist aber dann auch okay.
Voll, also echt wichtig, oder? So, das ist, wenn man so die Unterstützung spürt vom Umfeld und so.
Ja.
Wie verbringst du denn deine Freizeit, wenn wir jetzt schon bei deinen Freunden sind? Was machst du denn gern abseits
vom Tennis?
Vom Tennis, ja.
Ich komme ja aus den Bergen, also Skifahren ist doch sehr naheliegend im Winter. Und im Sommer, wenn ich mal Wochen dazwischen daheim bin, einfach wandern gehen, weil es ist gut für den Kopf freikriegen und das ist halt sehr anders von dem Turnierleben, was man kennt. Und auch auf der Skipiste, das ist einfach, ja,
genießen. Genuss, ja. Cool, kann ich extrem gut nachvollziehen. Wie schaut eigentlich eine klassische Woche bei dir aus? Gibt es sowas bei dir?
Klassische Wochen? So am Turnier?
Zum Beispiel, ja.
Mhm. Ja, also nehmen wir jetzt mal so eine Turnierwoche auf einem kleineren Turnier. Man steht halt in der Früh auf, geht frühstücken, trifft, also Anreise ist normal immer am Tag vor Turnierbeginn oder teilweise, wenn das Turnier nahe liegt, halt am gleichen Tag, dann frühstückt man halt noch daheim. Aber ja, frühstücken, trifft man eventuell schon die Kollegen beim Frühstück. Dann kommt es ein bisschen auf den Supervisor drauf an, ob man entweder eine Stunde oder dreiviertel Stunde vor Spielbeginn auf der Anlage sein muss. Ja, und dann schießt man sein erstes Match. Matchvorbereitung ist so, dass man halt vor allem bei den kleineren Turnieren oft nur Wasser und Bälle und alles selber mit am Platz nehmen muss. So eine Viertelstunde vor dem ersten Match, 10 Minuten vor dem ersten Match geht man mal am Platz, checkt, ob mein Platz alles in Ordnung ist, baut alles auf, gegebenenfalls Sonnenschirme, Bänke, also Spielerbänke sind einmal da, aber schaut halt, ob das vor allem am ersten Turniertag, ob das alles so passt, wie es sein sollte, ob man selber eventuell einen Sonnenschirm braucht oder hat. Ja, schaut, ob der Platz in Ordnung ist, misst die Singlestützen ein, misst das Netz ein, richtet einmal alles her, dass das soweit fertig ist und startet dann, sobald die Spieler da sind, Pre-Match-Meeting, Aufwärmphase und dann geht es eigentlich mit dem Match direkt los und man ist voll fokussiert. So wie es bei mir ist, ist dann meistens nur so, dass ich entweder einen Kollegen, der geringer zertifiziert ist, oder einen jungen Kollegen oder Kollegin zuschaue, die Matches anschaue und ja, halt sagen kann, was er besser machen kann, ihm Feedback gebe und den eigentlich nur über so eine Turnierwoche begleite. Oder wenn es größere Turniere sind, dass ich halt über so eine Turnierwoche von einem höher gereihten Schiedsrichter begleitet wird, der meine Matches anschaut und dann mir Feedback gibt.
Und das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, schaust du eigentlich auch dann bei den Turnieren auf die Ernährung, dass du was isst, was dich dann vielleicht gerade bei Grand Slam Matches so also nicht zu müde macht?
Ja.
Dass du konzentriert bleibst? Oder?
Es ist oft gar nicht so einfach. Vor allem als Stuhlschiedsrichter, weil man ja nicht weiß, wie lange die Matches dauern oder wenn man ja nicht erstes Match hat oder wenn später Beginn ist, muss man sich das halt oft mit dem Essen einteilen oder man versammelt da manchmal das Mittagessen und ja, schaut halt, dass man irgendwie Müsliriegel, Banane oder so irgendwas zwischendurch isst, zwischen Matches oder ja, oft hat man, also auf die kleinen Turniere hat man oft auch gar keine Zeit zum Mittagessen, sondern isst halt dann erst am Abend. Ja, es kommt halt darauf an, wie die ganze Einteilung ist und wie stressig das halt auch ist. Und es hängt da oft von der Turnierkategorie einfach ab.
Ja, das kann man halt auch so im Vorhinein oft nicht sagen.
Nein.
Weil beim Tennis, wie wir vorhin schon gesagt haben, weiß man es halt nicht.
Muss flexibel sein.
Ich weiß nicht, ob du schon in irgendein Gespräch reingehört hast, aber es ist ja üblich, hat sich so etabliert, dass wir immer am Ende ein Word Rap machen. Und das würde ich jetzt auch gerne mit dir machen.
Mhm.
Einfach, ich sage ein Wort und du sagst.
Okay.
Einfach, was dir einfällt.
Mhm.
Lieblingsessen?
Eiernuckel mit grünem Salat.
Größtes Vorbild?
Puh, meine Oma.
Lieblingsstadt?
Schwierig, schwierig. Stockholm.
Das beste Turnier?
Uff, da gibt es viele gute. Da gibt es viele gute. Ah.
Kann ich nicht entscheiden.
Nein.
Okay. Vielleicht ein Best-of von die, die dir als erstes einfallen? So.
Best-of? Best-of von mir war sicher die Turniere, die in Australien gearbeitet habe. Also es ist halt ganz andere Welt gewesen.
Und Lieblings-Call?
Lieblings-Call. Fault.
Was für Tipps kann dir denn deine Oma mitgeben? Oder was schaust du dir von ihr ab?
Meine Oma hat mir immer gelernt, Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Und jeden so sein zu lassen, wie er ist. Und das ist extrem wichtig, weil man Menschen einfach nicht ändern kann. Und dir das selber aber auch mehr Gelassenheit gibt. Und sie hat da öfters wem den Kopf gewaschen, aber es war ja irgendwie dann trotzdem keiner besser. Und sie ist immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden und ja, hat mir eigentlich in vielerlei Hinsicht in Sachen beeinflusst. Einfach, dass sie sehr liberal war und Menschen gegenüber immer relativ offen eingestellt, weil sie gesagt hat, jeder geht seinen eigenen Weg und man kann niemanden zwingen, das zu machen, was man denkt, dass für einen das Beste ist, weil man es einfach nicht weiß. Weil jeder irgendwie so seinen eigenen Weg gehen muss. Ja, wenn du das versuchst zu ändern, dann kann das für den Menschen unter Umständen nicht gut sein. Und wenn der Mensch mit dem glücklich ist, dann soll das so sein.
Das ist schön. Das ist voll schön. Was war in Australien? Was ist das so besonders für dich?
Für mich war das einfach, das war der Grand Slam, wo ich immer hin wollte. Also, und das war der letzte, den ich gemacht habe. Also das, ich war bei allen anderen davor, plus Olympische Spiele, und das war das letzte, was gefällt hat. Und das war dann irgendwie schon sehr besonders.
Das
so.
Beste zum Schluss.
Ja, nicht das Beste zum Schluss, aber so, jetzt bin ich da und jeder hat immer so von Australien geschwärmt. Und es ist einfach eine ganz andere Welt. Die Anlage dort ist riesig. Es war halt das Letzte irgendwie, was so das Hackerl, was abgegangen ist.
Und warum hat Stockholm so einen besonderen Platz in deinem Herzen?
Das klingt vielleicht blöd, aber ich habe gerne Astrid Lindgren gelesen und angeschaut. Und ich war davor schon ein paar Mal in Schweden, aber Stockholm war irgendwie dann so, boah, das ist irgendwie so cool und ja, ich mag einfach diese bunten Häuschen dort und ja, einfach, ich war im November in Stockholm und das war halt irgendwie so, ja, ich fahre im November nach Stockholm, aber es war einfach irgendwie so besonders und stimmig.
Okay, voll verständlich, ja. Und gibt es irgendeinen einen Grund, warum Fort dein Lieblingscall ist?
Das geht am leichtesten.
Da weiß man.
Nein, es ist oft, das ist der am lautesten wird bei mir. Und das ist dann so, ja.
Wirklich?
Ja. Out ist immer eine gewisse Anstrengung, weil Fault beginnt halt mit dem Konsonanten und Out mit dem Vokal. Und das ist dann, Fault geht einfach schneller, lauter.
Ja, es kommt einfach einfacher.
Ja.
Ja, cool. Eva, ich sage vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Auch. War ein sehr interessantes Gespräch. Und ich hoffe, wir haben auch ein paar junge und Frauen dazu ermutigt, den Schritt ins Officiating zu machen.
Ja, ich hoffe auch. Also, ihr habt gehört, vor allem jetzt in den Mädels, die sich das vielleicht anhören, wenn ihr Interesse habt, dann geht zum Landesverband. Sie ist auch ganz einfach zu googeln, einfach ÖTV Landesverband und da findet man die ganzen Infos. Danke.
Dankeschön.